Herr, du hast gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Die Welt kann keinen Frieden geben. Sie lebt ja im Unfrieden. Nur bei dir ist letzter Friede zu finden. Danke dafür. Das willst du auch in dieser Stunde uns deutlich machen. Lass uns offen sein für dein Reden. Lass keines ungesegnet bleiben. Wir hoffen jetzt auf dich und deine Gegenwart. Komm, Heiliger Geist, und wirke du unter uns. Amen.
Wir wollen heute über das Hauptwort Gottes reden, das Hauptwort Gottes Frieden. Frieden, dazu schlagen wir auf Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, wiewohl wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung. Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen dürfte vielleicht jemand sterben. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So werden wir ja viel mehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Das Hauptwort Gottes, Frieden. Wenn wir über dieses köstliche Wort Frieden reden, dann müssen wir von vornherein wissen, dieser Friede ist nicht eine gehobene Stimmung unseres Gemütes, sondern es geht hier um ein wirkliches Bundesverhältnis zwischen dir und deinem Gott, dass der Bund geschlossen ist zwischen dem Herrn und dir. Dazu gehört allerlei. Dazu muss unser Verhältnis zum Herrn geklärt sein. Ach, wir müssen immer wieder unser Verhältnis zum Herrn klären. Da muss der Schlafzustand unserer Gleichgültigkeit aufhören. Man kann schlafen mit offenen Augen. Man kann durchs Leben duseln, ohne Klarheit mit Gott zu haben. Ein gläubiger Christ sagte, wenn er also seine Bibel auf die Hand nehme und sie von selber aufschlagen lasse, dann schlage er immer das Kapitel 5 auf in seiner Bibel. Das sei nämlich sein Kapitel, das Kapitel 5 im Römerbrief. Das ist sein Kapitel. Dieses Kapitel sei seine Lebensgeschichte. Und in der Tat ging da ein Jubel auf und ein Glück, dass man einfach aufhorchen muss. Ich möchte auch wieder drei Teile machen, heute Morgen. Vielleicht können wir anschließend noch auch miteinander reden oder Fragen anbringen. So können wir es am besten behalten. Der erste Abschnitt. Was ist das für ein Friede? Das müssen wir heute schon abklären, wenn es Friedensbewegungen und etc. gibt. Was ist das für ein Friede? Zweitens, wo ist das Tor zu diesem Frieden? Und das Dritte, der Friede muss bewahrt werden. Erstens einmal, was ist das für ein Friede? So sehr wir der Blickrichtung bedürfen von uns weg auf Gott und auf sein Handeln, so sehr ist es nötig, dass die Frage uns gestellt wird, was kommt heraus von dem Tun Gottes für uns? Was kommt bei mir heraus? Wenn doch Gott seinen Sohn gegeben hat, hingegeben hat, seine ganze Gnade gegeben hat, was kommt dann bei uns heraus von diesem Geschenk? Da muss doch etwas rauskommen dabei. Was da herauskommt, das heißt Frieden mit Gott. Das ist sehr viel. Und das dürfen wir uns einfach aneignen. Wenn Gott so gehandelt hat für uns, muss die Auswirkung an der Schar Jesu zu sehen sein. Und da sieht man einem Menschen an, ob er Frieden mit Gott hat oder nicht. Oder ob da die Mondfinsternis des Unfriedens noch auf unserem Gesicht liegt. Ich studiere immer gern Gesichter, wenn ich unterwegs bin. Und was uns da begegnet, das sieht oft gar nicht nach Frieden aus. Das heißt also, nun wir denn sind gerecht geworden, so haben wir Frieden mit Gott. Das heißt also, ein ganz klares Verhältnis zu Gott haben. Nicht ein gehobenes Gefühl haben, sondern ein klares Verhältnis zu Gott. Frieden mit Gott geschlossen. Wo also Krieg war, Streit war, da muss Frieden werden. Das tut er. Das Hauptwort Gottes, Frieden. Was ist das für ein Friede? Alle Lieder, die mit nun beginnen, die haben etwas zurückgelassen. Da ist ein alter Zustand zurückgelassen. wenn also unser Text beginnt, nun wir denn sind gerecht geworden, dann war vorher ein anderer Zustand. Nun. Alle Lieder, die mit nun beginnen, haben etwas hinter sich gelassen. Ein Einschnitt ist geschehen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Nun, also vorher nicht, nun aber. Merken wir, es gibt da einen Einschnitt. Da war Krieg mit Gott. Ein Prozess Gottes gegen uns. Wir waren angeklagt von Gott. Gott hat uns den Krieg erklärt. Das ist ganz offenkundig. Das müssen wir sehen. Jeremia 2, Vers 13. Aufschlag.
Kein Wasser geben.
So. Das ist Kriegserklärung Gottes. Nicht, dass wir einzelne Sünden getan haben, sondern dass das Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Das ist Kriegserklärung Gottes. Die zweite Sünde, sie machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch kein Wasser geben. Oh, unsere ausgehauenen Brunnen, die wir uns selber machen und geben doch kein Wasser. Eine furchtbare Tatsache, der kalte Krieg mit Gott. Da gibt's einen kalten Krieg. Was geschieht zum Beispiel Sonntag für Sonntag? Kalter Krieg gegen Gott. Ein Götzendienst. Statt Gottesdienst keine Stille. Kein Vertiefen in Gottes Wort. Kein Gebetsleben. Zu was ist denn der Sonntag gegeben? Dass man morgens wegfährt im Auto zum Wandern auf der Alp. Ist das Sonntag? Das ist doch kalter Krieg mit Gott, oder nicht? Man hat nichts gegen Gott, gar nichts. Aber man fragt nicht nach ihm. Man benutzt diesen Tag nicht für seinen inneren Menschen. Kein Vertiefen in Gottes Wort. Kein Gebetsleben wird gepflegt. Was geschieht denn am Werktag? Da ist auch kalter Krieg. Man macht alles ohne Gott. Das bringe ich fertig. Das wäre nur gelacht, wenn ich das nicht fertig bringe. Das. Alles ohne Gott. Alles ohne Gott. Ich muss je und dann einmal einem jungen Menschen sagen, du sag mal, darfst du das eigentlich? Von Gott her gesehen. Darfst du da einfach deinen Platz wechseln? Ohne zu fragen, ob es Gottes Wille ist oder nicht. Seht ihr, das ist kalter Krieg gegen Gott. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und dann machen sie sich ausgehauene Brunnen, die kein Wasser geben. Die Wanderung auf der Alp, die gibt kein Wasser des Lebens. Um nur ein Beispiel zu sagen, es gibt vieles andere, was man alles am Sonntag unternimmt. Wilhelm Busch hat erzählt, wie er einem Mann begegnet ist, der ihm gesagt habe, er habe nichts gegen Gott. Weil Busch ihn gefragt hat, ob er Frieden mit Gott habe. Sagt er, ich habe nichts gegen Gott. Da sagt Wilhelm Busch, aber was hat Gott gegen Sie? Eine ganze Menge. Kriegserklärung Gottes. Und Gott macht daraus keinen Hehl. Er sagt uns frei heraus, dass er Krieg gegen uns hat. Es geht von Gott aus. Müssen wir sehen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Da macht doch Gott keinen Hehl draus. Die Kriegserklärung Gottes ist da. Ich habe Kinder auferzogen und sie sind von mir abgefallen. Das Kriegserklärung Gottes gegen uns. Ich möchte es mit ein paar Beispielen noch unterstreichen und erklären. Da erweise ich einen Menschen Liebe, indem ich ihm etwas Wertvolles schenke, was ich selber gern gehabt hätte. Aber ich gebe es ihm, ich verschenke es. Und der wirft es auf die Seite, was ich ihm geschenkt habe. Er schmeißt es fort. Und da kommt mir doch der Gedanke, dass ich ihm nie wieder etwas schenke. Oder nicht? Also dem schenke ich nichts mehr. Das ist doch das Nächste. Wir verstehen, wenn Gott nie wieder etwas schenkt, was wir weggeworfen haben, was ihm wertvoll ist. Er hat uns sein Wort gegeben. Was haben wir getan? Ihn draußen stehen lassen. Kalter Krieg. Da lässt ein reicher Vater, der ein großes Geschäft hat, der lässt seine Söhne zusammenkommen und unterbreitet ihnen seine Pläne, was er vorhat mit seinem Geschäft. Und da stehen seine Kinder und sagen, aber Vater, deine Pläne sind groß und sind gut und sind herrlich, wir anerkennen sie, aber wir interessieren uns nicht dafür. Gib uns, dass wir gut und angenehm leben können. Das ist uns das Wichtigste. Aber deine Pläne interessieren uns nicht. Sehen wir darin unser Bild. Der Vater hat uns in seinem Wort seinen ganzen herrlichen Plan unterbreitet. Dann steht da der Mensch und sagt, interessiert mich nicht. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ist Gesundheit. Das ist halt Hauptsache. Wo stehen wir, Freunde? In diesem kalten Krieg mit Gott. Er hat uns eine wunderbare Herrlichkeit bereitet, eine unsagbare Seligkeit. Es gibt eine Zeitkrankheit. Ja, man möchte fast sagen, eine Weltkrankheit. Und die heißt Friedelosigkeit. Wir wollen aufschlagen Jesaja 48, Vers 22. Jesaja 48, Vers 22. So. Die Gottgelösten haben keinen Frieden. Das ist die Weltkrankheit, Friedelosigkeit. Es geht also in Römer Kapitel 5 nicht um den Weltfrieden, nicht um den Völkerfrieden, nicht um den Familienfrieden, auch nicht um den Herzensfrieden, sondern es geht in Römer 5 um Frieden mit Gott. Das macht die Sache so ernst. Es geht um Kriegszustand mit Gott oder um einen Friedenszustand mit Gott. Nicht um ein bisschen Gefühl. Frieden mit Gott. Nun, Professor Toluk, der bayerische Kirchenpräsident von einst, machte eine Italienreise. Und ein Kutscher führte ihn jeden Tag in eine andere Stadt zu einem anderen Ziel, immer der gleiche Kutscher. Und er saß bei ihm auf dem Bock vorne und da konnte er sich unterhalten mit diesem Kutscher, konnte ihm auch vieles erklären. Eines Tages, da fragt nun Toluk seinen Kutscher, was eigentlich sein größter Wunsch sei. Da sagt der italienische Kutscher, dass ich im Frieden Gottes sterben darf. Da sagt Toluk, nein, dass wir im Frieden mit Gott leben. Denn wenn wir im Frieden mit Gott leben, dann kann ich im Frieden mit Gott sterben. Ich kann nur im Frieden mit Gott sterben, wenn ich mit ihm gelebt habe. Darum ist es die dringliche Aufgabe jedes Herzens auf dem schnellsten Weg, Frieden mit Gott zu bekommen. Auf dem kürzesten Weg. Verschiebet's doch nicht so lang. Ich denke zurück an mein eigenes Leben. Ich darf da etwas einflechten. Wie ich aus der Schule kam mit 14 Jahren, da ging das Suchen nach Frieden in mir auf und ab und auf und ab. Wenn ich nur einmal den Punkt erreicht hätte, so schrie es in meinem Herzen bei Tag und Nacht und immer wieder, den Punkt, wo ich wirklich Frieden hätte, zur Ruhe gekommen wäre. Mein unruhiges Herz suchte Frieden. Ich fehlte in keinem Vortrag. Mein Stuhl war nicht leer in der Bibelstunde. Bei Jungmännertagen, bei Bezirkstreffen immer dabei. Je mehr ich dabei war, umso größer wurde meine Sehnsucht. Wo ist denn der Friede am Montag? Am Sonntag, ja. Aber wo war denn mein Friede? Am Montag. Da war blauer Montag, ohne Rausch. Freunde, ich ließ mir meinen Frieden stören vom Alltag. Das musste mir der Herr zeigen. Wo ist endlich der Weg, dass ich zur Ruhe komme? Es gab erst Ruhe, als ich unter dem Kreuz Jesu Christi lag. Es gibt keinen Frieden ohne die Versöhnung Jesu Christi. Ich wollte Frieden finden, ich suchte ihn allerwärts. Also die Frage, wo ist denn nun das Tor zum Frieden? Das steht in unserem Text. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das klar? Ich habe schon einige Mal erzählt, ich saß an einem Sonntagnachmittag, da fuhren wir in den Nachbarort. Dort war Evangelisation und da war am Sonntagnachmittag eine Bibelstunde. Und nach der Bibelstunde wurden wir eingeladen noch zum Kaffee. Und als wir in der Familie am Tisch saßen, da geht die Tür auf und der Evangelist kommt auch herein. Auch zum Kaffee eingeladen. Und der setzt sich neben mich. Ich war noch jung. Auf der anderen Seite saß ein Mädchen. Da hat der Evangelist mit uns geredet und da stellt er plötzlich die Frage an das Mädchen. Haben Sie Jesus? Fräulein so und so. Und da fängt die an zu stottern. Sagt halb und halb so. Da sagt der Evangelist, ja, wenn ich jetzt meiner Frau halb und halb kehren würde, was würde sie dann sagen? Und da saß ich wie auf Nadel. Ich hab den Clay, fragt er mich. Ich bin noch einmal davon gekommen, aber die Frage hat mich umgetrieben. Hab ich Jesus? Ist mit mir gegangen. Wenn wir unser Leben ernsthaft leben wollen, dann brauchen wir dieses wichtige Hauptwort Gottes, Frieden. Wenn ich nicht durch Jesus Vergebung der Sünden bekommen habe, habe ich keinen Frieden. Wenn ich die Dornhecke und die Wetteregge des Unfriedens wegkommt in meinem Leben, dann bin ich dauernd in der Unruhe. Der Unruheherd muss weg in meinem Leben. Ich möchte einmal sagen, wie ich nicht zum Frieden komme. Setzen wir einmal den Fall. Ein Mann, der ein Verbrechen begangen hat und seiner Aburteilung entgegensieht, der bekommt Besuch von einem freundlichen Mann in schlichtem Gewand. Der sagt ihm, wie viel er schon Schritte unternommen habe zu seiner Befreiung von der Strafe. Und er könne ihn ganz frei bekommen. Nur müsse er seine Einwilligung dazu geben. Der Angeklagte sagte, das brauche ich gar nicht. Ich lebe nach dem Grundsatz, tue Recht und scheue niemand. Da brauche ich Ihre Hilfe nicht. Der Mann geht. Nach ein paar Tagen kommt der Mann wieder und sagt ihm, seine Akten stehen nicht gut. Die Anklage ist schrecklich. Er sagt, geben Sie mir doch die Einwilligung, dass ich Ihnen helfe, die Strafe zu beseitigen. Der aber lässt ihn stehen und liest die Zeitung. Der Mann geht, er würdigt diesen schlichten Mann keines Blickes mehr. Dann kam sein Gerichtstag. Der Richter betritt den Gerichtssaal Und wie erstaunt er! Er erkennt in seinem Richter den schlichten, freundlichen Mann, den er zweimal abgewiesen hat. Jetzt erscheint er als sein Richter. Nun war es zu spät. Die Gnade war vorbei. Nur noch das Recht galt jetzt. Liebe Geschwister, so kommt man nicht zum Frieden. Ist das klar? Der Mann, der schlichte Mann, das ist unser Herr, der immer wieder sagt, ich habe deine Strafe weggenommen, aber ich brauche deine Einwilligung. Deine Einwilligung, bitte. Und dann kommt der Mensch und sagt, brauche ich doch nicht. Du recht und schein niemand. Brauche ich doch nicht. Also kommen wir zum zweiten. Wo ist das Tor zum Frieden? Wo? Es bedarf deshalb einer echten Buße. Das ist A in dem zweiten Kapitel. A. Die echte Buße hat es mit der Vergangenheit zu tun. Du kannst dich doch nicht mehr deiner guten Eigenschaften und Taten rühmen. Vielmehr wird das erleuchtende Wort Gottes zeigen, dass dein ganzes Leben böse war von Jugend auf. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens. Buße heißt, Sünden zugeben. Anerkennen. Leid darüber tragen, dass mir das passiert ist. Sünden bekennen vor Gott, in gewissen Fällen auch vor Menschen. Das ist Buße. Der erste Schritt zum Frieden mit Gott. Und dann bitte ich, dass er dich, bitte du, dass er dich annimmt, an Kinderstatt, nicht weniger. Herr, nimm mich auf an Kinderstatt. Der verlorene Sohn kommt heim zum Vater. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das tut der Vater nicht. Er nimmt ihn auf an Kindesstatt. Er ist ja sein Kind. Er ist ja doch sein Kind. Bitte, dass er dich annimmt an Kindesstatt. Auch wenn du meinst, deine Sünden seien zu groß. Oder deine Reue sei nicht tief genug. Oder dein Glaube sei nicht stark genug. Oder wenn du noch keinen Frieden im Herzen fühlst. Oder wenn du noch gegen deinen Willen Fehler machst. Halte dich still an das Wort der Verheißung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da ist das Tor zum Frieden. Hier. Sollte es dir aber trotz ernster Buße, trotz völliger Hingabe an den Herrn, trotz gründlicher Ordnung deines Lebens noch nicht möglich sein, die Gnade zu erfassen, so klammere dich an den Opfertod Jesu Christi. Klammere dich. Es gibt ja einen Bericht von Bodelschwing. Der hat über den Glauben gesprochen. Und dann hat er bei den Kindern seine goldene Uhr herausgelegt. Dann hat er den Kindern gesagt, hier liegt meine Uhr. Wer sie nimmt, der bekommt sie zu eigen. Da war großes Schweigen bei den Kindern. Fragen. Ein einziger Bub hatte den Mut, die Uhr zu holen. Bodelschwing macht weiter mit seiner Betrachtung und am Schluss der Stunde legt der Junge die Uhr stillschweigend wieder auf das Pult des Vater Bodelschwing. Da sagt Bodelschwing, du, ich habe doch gesagt, die Uhr gehört dem, der sie holt. Warum legst du jetzt die Uhr stillschweigend wieder hin? Da sagt der Junge, ha, Vater Bodelschwing, verschenkt doch seine goldene Urne. Da sagt Bodelschwing, wisst ihr seid lauter Ungläubige. Ihr glaubt mir nicht, was ich euch sage. Und glaubt mir, heute sitzt eine ganze Reihe Menschen da, Geschwister da. Was sind die Ungläubigen? Die nehmen es nicht für sich. Unglaube. Wer den Heilern nicht glaubt, der ist ungläubig. Das ist doch klar. Wer den Verheißungen nicht glaubt, der ist doch ungläubig. Wenn du gläubig bist, dann hast du's. Dann lebst du im Frieden und darfst die Freude der Gotteskindschaft genießen. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht anders. Nicht anders. Er sagt selber, in mir habt ihr Frieden. In der Welt. Meinen Frieden gebe ich euch, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Tor zum Frieden. Buße, Glauben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchzieht, ob Feinde auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit sind, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich muss hier noch einen Einschub machen. Infolge harter Schicksalsschläge neigt manch eines zur Schwermut. So dauert es länger, bis die Freude zum Durchbruch kommt. Bei solchen Menschen. Aber ich möchte denen sagen, lass dich das nicht anfechten. Saget ihr alle Verheißungen vor, bis du es nehmen kannst. Auch denen möchte ich das sagen, die zur Schwermut neigen. Die brauchen länger, bis sie es erfasst haben. Aber auch ihnen gelten die Verheißungen. Wir wollen aufschlagen den Kolosserbrief. Kapitel 3, Vers 15. Der Friede Gottes regiere.
Das ist vielleicht eine Regierung in unserem Herzen. Was meint er? Wenn der regiert in unserem Herzen. Das Wort ist mir ganz neu aufgegangen. Ich habe es schon oft gelesen, das Wort. Aber jetzt habe ich es ganz besonders gebraucht. Der Friede regiere in euren Herzen. Dann mag es manches Mal kunterbunt aussehen bei uns. Aber die Regierung bleibt. Bleibt. Und deshalb komme ich jetzt zum dritten und letzten, wie man den Frieden bewahrt. Wenn du den Frieden mit Gott erlangt hast, darfst du nicht meinen, dass du dich ungestört diesem Genuss hingeben darfst, dass du jetzt die Arme in den Schoß legen darfst und nichts mehr. Nein. Du musst dir klar sein, dass der Kampf beginnt. Und zwar ein Kampf, der mir den Frieden immer wieder stören möchte. Der Friede Gottes muss bewahrt werden. Denn einmal werden deine eigene alte Natur, das Fleisch oder der alte Mensch, deine Geborgenheit in Christus stören. Das wird er immer wieder tun, unsere alte Natur. Denn der alte Mensch will ja auch sein Recht. Oder die Welt um dich stört deinen Frieden durch Unrecht, durch Kränkungen aller Art. Die Welt um uns stört deinen Frieden. Und auch der Teufel stört und will dich aus der Burg, die Frieden heißt, herauslocken. Es ist deshalb ein Weg der Selbstverleugnung und der Heiligung. Deshalb steht in unserem Text ein Wort vom Zugang zu der Gnade. Wir haben einen Zugang zur Gnade. Zu vielem haben wir Zugang. In der Welt ist überall Zugang für den, der gute Ellenbogen hat, der wegdrücken kann, lass mich jetzt hin, oder der viel Geld hat. Hier geht es um den Zugang zur Gnade. Wie bewahre ich den Frieden? Wenn ich angefochten bin, der Zugang zur Gnade, der ist frei. Die Tür zum Heiligtum ist offen. Wir wollen uns das einmal bildhaft, so wie wir Menschen eben kennen, bildhaft vor Augen stellen. Gott hat sich verhüllt nach dem Sündenfall. Die Tür zum Paradies war verschlossen. Gott wurde ein verborgener Gott. Darüber hat der Prophet Jesaja geklagt. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, sagt Jesaja, Kapitel 45, Vers 15. Da wir ohne Gott nicht leben können, haben sich zu allen Zeiten Menschen aufgemacht, Gott zu suchen. Die Hände ausgestreckt, Gott, wo bist du denn? Das sind die Religionen der Menschen um uns. Die ausgestreckten Hände, Gott, wo bist du? Wie bist du denn? Wer die Religionsgeschichte einmal studiert, dem ist es, als höre er
den tausendfältigen Schrei, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und Gott hat's getan. Gott hat's getan. Er hat den Himmel zerrissen. Er ist hereingestiegen. Und nun ist der Zugang offen zum Gnadenstuhl Gottes. Dem Herrn sei Lob, Preis und Dank dafür. Paulus weist kurz darauf hin, dass da gestorben worden ist in unserem Kapitel, Römer 5. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, Vers 8, da wir noch Sünder waren. Als die Hammerschläge von Golgatha dröhnten, da wurde der Zugang frei. Als der Herr rief am Kreuz, es ist vollbracht, da wurde der Zugang frei zum Gnadenstuhl Gottes. Und nun dürfen wir unsympathische Menschen kommen. Und dann steht da eine Tafel, heute keine Sprechstunde. Oder?
Oder?
Offen. Offen bei Tag und bei Nacht. Offen. Und da fordert der Hebräerbrief auf. Lasset uns hinzugehen, mit freudigem Herzen, zu diesem Gnadenstuhl Gottes. Lasset uns hinzutreten, mit derselben Schuld. Wir dürfen zur Schatzkammer Gottes kommen, auch wenn niemand für uns betet. Dürfen wir. Und ich darf das vor ihm ausbreiten, was ich keinem Menschen sagen darf. Und Freunde, da haben wir alle eine Gottesgeschichte, die niemand weiß. Niemand. Und die darf ich dem Herrn sagen. Das ist diese verborgene Gottesgeschichte. Lasset uns hinzugehen. Der Herr hat ein offenes Ohr. Er hat ein warmes Herz. Er hat eine machtvolle Hand. Bei ihm tun wir keine Fehlbitte. Bei ihm haben wir volle Bewahrung. Bei ihm haben wir Begnadigung vom Strafurteil. Das heißt Zugang zur Gnade. So wird der Friede bewahrt. Wo der Dichter fragt, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Wenn ich so dich frage und ich sehe dich an, oh, wie hat dein Herz sich mir aufgetan. Es darf wiederkommen mit derselben Schuld. Zugang. Wie bewahre ich den Frieden? Wenn ich die Zukunft der Herrlichkeit betrachte, die Zukunft der Herrlichkeit. Wer gerecht gemacht ist durch den Glauben an Christus,
auf den wartet Herrlichkeit. Er stirbt als Gottloser für Gottlose, als Verworfener für Verworfene. Er stirbt für uns zur Sünde gemacht. So haben wir ewiges Leben. So haben wir ewige Herrlichkeit. Freunde, das sind doch keine frommen Sprüchlein, sondern das ist Wirklichkeit. Wenn die Bibel redet von göttlicher Herrlichkeit, das kann sie nur mit Bildern aus der sichtbaren Welt tun. Unsagbare Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieb haben. Nicht die, die rechtschaffen sind, sondern die ihn lieb haben. Herrlichkeit. Wisst ihr, Gott will hoch mit uns hinaus. Ganz hoch. Wenn ich jetzt reden darf von der Herrlichkeit, wir werden frei sein von dem Leib der Sünde, der Schmerzen des Todes. In der Gemeinschaft der Erlösten, der Auserwählten sein. Lukas 13, Vers 28. Hat das Jesus angedeutet selber. So, das deutet auf die Gemeinschaft mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit allen Heiligen. Wir werden zu Tische sitzen in seinem Reich, in herrlicher Gemeinschaft. Oder Offenbarung 7, Vers 15. Sie dienen ihm, sie werden dienen Tag und Nacht. Sie sind nicht untätig, ein herrlicher, fruchtbarer Dienst für den Herrn. Und dann sagt Paulus noch eins, wie man den Frieden bewahrt. Das Rühmen der Trübsale. Oh, da bin ich lang davor gesessen. Hier hat, sagt Martin Luther, einen Satz. Wer eine solche Herrlichkeit und Gewissheit des Heils hat, dass er sagen kann, er rühme sich der zukünftigen Herrlichkeit, er freue sich auf die Wiederkunft Christi und auf die Vollendung, der soll sich auf Leiden gefasst machen. Ein Mensch mit einer solchen Heilsfreude, der brauche eine gehörige Bremse, weil er sonst viel zu sehr in Schuss gerät. Das sind Worte von Martin Luther. Nicht wahr? Uns stört die Triebsal den Frieden. Und hier ist also ein Friede, der nicht gestört wird von der Trübsal, sondern der bewahrt wird. Es gibt Menschen, die tragen ihr Leid und Leiden geduldig, und das ist viel, aber rühmen, ja. Freier Kenner, kann mir halt nicht freier, wenn es einem so geht wie mir. Oh, wie oft höre ich das? Da ist der Friede vollständig futsch. Er wird nicht bewahrt. Nein, ein Ausleger sagt, das sei ein stolzes Wort. Aber es geht nicht um Leistung, sondern um Auswirkung der Gnade. Apostelgeschichte 5, Vers 40, Apostelgeschichte 4, Vers 13, da lesen wir, sie gingen fröhlich von des Rats Angesicht. Keine Störung des Friedens. Das ist Triebsal und Verfolgung. Nein, was wirkt denn Triebsal? Eigentlich müsste es heißen, Triebsal wirkt Ungeduld. Aber in dem Begnadeten wirkt sie anders. Triebsal wirkt Geduld. Das Drüntenbleiben. Lang andauernde Triebsal zermürbt. Der Begnadete aber, der Frieden mit Gott hat, der macht Erfahrungen. In Triebsalszeiten Bewährung. Wenn Trübsal lange währt, stellt sich bei uns Trotz und Verzagtheit und Resignation ein. Und der Friede ist weg. Der Begnadete hat Hoffnung, einen Ausblick auf die ewige Herrlichkeit. So wird der, der Frieden mit Gott hat, nicht zu Schanden. Denn die Liebe des Herrn ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist Frieden mit Gott. Geborgenheit in Gott. Martin Luther übersetzt das auch mit Gottseligkeit. Das ist Geborgenheit, selig in Gott. Wir wollen beten. Herr, lass uns doch niemand und nichts vertreiben aus dieser Burg, die Frieden heißt. Schenk uns, dass wir durch das Tor des Friedens eingehen. Und dann lass unseren Friede sein wie einen Wasserstrom. Schenk uns dieses große Geschenk auch am heutigen Tag. Amen.